Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus nach Jerusalem einzieht und die Leute rufen und singen und freuen sich, dass er kommt. Er kommt nach Jerusalem und damit kommt er auch zum Tempel. Das war damals schon der dritte Tempelbau in Jerusalem, von Herodes prächtig gebaut. Was wir jetzt hören aus dem zweiten Buch der Chronik, betrifft den Bau des ersten Tempels unter dem König Salomo. König Salomo baut den Tempel, den sein Vater nicht bauen durfte. Es ist der erste Tempelbau und dieser Tempelbau folgt den Bauweisen, wie man Tempel in der Antike gebaut hat. Es gibt ein Allerheiligstes, wir werden nachher davon hören, das ist umgeben von einem Heiligen. Und das Allerheiligste darf nur nach bestimmten Regeln der Hohepriester rein. In das Heilige dürfen die Priester noch rein und dann kommt der Bau um den Tempel drumherum und davor der Opferaltar. Wir hören dabei von Cherubim und ihren Flügeln. Das sind also eine Art Statuen, die im Allerheiligsten mit ihren Flügeln eine Art Baldachin bilden, unter dem dann die Bundeslade zu stehen kommt. Die Bundeslade war tragbar, deshalb hatte sie Stangen, an denen sie getragen wurde schon bei der Wüstenwanderung. Und auch von diesen Stangen werden wir hören. Und schließlich hören wir von Priesterabteilungen, weil die Priester sich einteilen mussten, wer wann dran ist, damit zu jeder Zeit im Tempel auch der Gottesdienst stattfinden konnte. Wir hören von den Leviten, teils Priester, teils Sänger. Wir hören von anderen Ämtern, liturgischen Ämtern, die es dort gab in dem neuen Tempel. Da heißt es im 5. Kapitel des 2. Chronikbuchs: Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Und es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Oder man könnte auch übersetzen, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Herr, unser Gott, sprich du zu uns und öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, alles bieten wir auf, um Gott zu loben. Alles tun wir, um gerade an diesem Sonntag Kantate, das Lob Gottes, besonders schön klingen zu lassen. Wir haben wunderschönen Gesang, Instrumente, die dieses Lob besonders schön machen. Und auch unsere Stimmen mischen wir hinein in das Lob Gottes, denn wir alle sollen Gott loben, ob wir nun so hervorragend musizieren können oder ob wir eben einfach nur mit ganz einfachen Stimmen singen. Alles soll Gott loben. Ja, die ganze Schöpfung soll mit einstimmen und die Sonne scheint besonders schön, die Vögel singen früh am Morgen und ihr Gesang lobt auch den, der sie geschaffen hat. Was der Himmel und die Welt an Geschöpfen in sich hält, das muss Gott loben, so haben wir es in der Eingangsarie gehört. Also alles, was da ist, was wir auch gesungen haben von den Fischen im weiten Meer und in dieser Zeit vielleicht nochmal ein besonderer Wahlgesang, alles soll Gott loben. So wie bei Salomo, als er seinen Tempel einweihen will, den neuen Tempel, und ihn ausstattet mit allem, was wichtig ist, da bieten sie auch alles auf, was sie haben. Die Ältesten, die Häupter der Stämme, die Fürsten, ja die ganze Gemeinde Israel, alle kommen sie zusammen in großen Mengen, um Gott zu loben. Und es kommen Sänger mit Instrumenten. Und Leute, die es wissen, haben es berechnet, es müssen 288 Sänger mit Instrumenten gewesen sein. 288. Und dazu kommen 120 trompetende Priester. Was muss das für eine Macht gewesen sein? Was für ein Klang? Insgesamt also 408 Musiker. Und wie sie so spielen, ist es aber kein Chaos, das dadurch entsteht, sondern es heißt, die 120 Trompeten klingen wie eine Trompete und die 288 Sänger klingen wie eine Stimme. Also genauso wie in unserer Kantate. Eine Stimme singt, eine Trompete spielt und Psalter und Harfe begleiten die Musik mit. Es ist wunderschön, dass man jetzt genau das Gleiche im Grunde genommen hier machen kann und wir brauchen keine 288 Sänger und vor allen Dingen auch keine 120 Priester. Das ist so bei dem Rückgang der Pfarrzahl vielleicht ganz günstig. Und wenn Sie mitgezählt haben und nachher noch weiter mitzählen, dann werden Sie feststellen, dass diese Kantate aus 10.478 Tönen besteht, samt den Vorhalten. Das sind, so habe ich gelesen, 2 mal 13 hoch 2 mal 2 Töne. Dann heißt es in der Erklärung, das würde dem Amen entsprechen. Oder es sind 13 hoch 2 mal 62 Töne und das würde dem Wort Vater entsprechen. Ich kapiere das nicht, ich bin da nicht so gut. Vielleicht können wir nachher beim Kirchencafé das klären. Auf jeden Fall ist es so, dass in der Barockmusik die Zahlensymbolik eine große Rolle spielt und in dieser Kantate ist da noch viel mehr drin verborgen, was wir nicht so ganz mitkriegen, weil das Mitzählen doch ein wenig schwieriger ist, als man sich das vielleicht so vorstellt. Aber das ist gar nicht so entscheidend, dass wir jetzt mitzählen dabei, sondern dass uns klar wird, jeder einzelne Ton, der hier gespielt wird, jeder einzelne Ton, der erklingt, lobt Gott. Und das ganze Lob Gottes ist nicht nur die Sache einer besonders schönen Stimme, sondern sämtliche Stimmen, auch die, die wir vielleicht nicht so gut hören, auch die loben Gott. Und singen tut gut, das wissen wir alle. Wenn man singt, dann kommt Luft in die Lungen, dann wird man wieder fröhlich. Singen tut gut. Gott loben tut es noch mehr. Denn wenn wir Gott loben, dann ist es nicht nur, dass die Lungen durchlüftet werden, sondern dann wächst auch wieder Zuversicht. Denn wenn wir Gott loben, dann machen wir uns klar, wir haben einen Gott, der uns zuhört. Ein Gott, der sich uns zuwendet. Und wie wir ihn loben, merken wir, was er für uns tut. Was für einen großartigen Gott wir haben. Gott loben, das weckt in uns Zuversicht, die wir vielleicht im Leben nicht immer haben. Es weckt Hoffnung, auch wenn wir in Not sind. Wenn wir Gott loben können, trotzdem, obwohl wir in Not sind, dann umso mehr, weil wir wissen, auch in der Not haben wir Hoffnung auf ihn, ist er da. Und in den vielen Veränderungen unserer Zeit ist es wichtig, Gott zu loben und sich damit bewusst zu machen, dass er beständig bleibt, unser Gott, der für uns da ist und sich um uns kümmert. Oder vielleicht ist es auch in der puren Gleichgültigkeit so, mit der man durch die Tage geht und sich um gar nichts kümmert, und dann hört man auf einmal eine solche Kantate, die eben nicht einfach nur irgendwelche Musik ist, sondern in der wir darauf gestoßen werden, Gott zu loben und ihn wahrzunehmen als den, der diese Welt geschaffen hat und der sich um uns kümmert, auch in der Not. Diese Kantate wurde wahrscheinlich ursprünglich zum Geburtstag eines Herzogs geschrieben, also nicht unbedingt zu einem Anlass, der traurig gewesen wäre, sondern dem Herzog ist es, denke ich, gut gegangen und der Geburtstag war der Anlass. Danach hat Bach, wie er das so getan hat, diese Kantate auch weiterverwendet, mal ein wenig verändert, und er hat drüber geschrieben, zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit kann man diese Kantate singen, nicht nur an einem bestimmten Sonntag, sonst sind die Kantaten ja den verschiedenen Sonntagen des Kirchenjahres zugeordnet, aber diese Lobkantate, da schreibt er, die kann man zu aller Zeit singen. Ob es einem gut geht, ob es einem schlecht geht, in welcher Zeit des Kirchenjahres auch immer, Gott kann man immer loben. Zur Zeit des Salomo war es eine gute Zeit. Salomo war der Friedenskönig. Das kommt schon in seinem Namen vor. Salomo kommt von Shalom. Das ist also der Friede. Er ist der Friedenskönig. Und er ist der reichste König, so wie er dargestellt wird. Und vor allen Dingen der weiseste König. Kurz vorher wurde erzählt, wie er Gott bitten soll und worum bittet er ihn, nicht um Weisheit und Macht, nicht um Reichtum und Macht, sondern um Weisheit. Unter diesem König Gott zu loben, ist nicht nur eine Frage, dass man die Not überwinden will, sondern dass man eben dankt für das, was man hat. Aber dem Salomo war es angelegen, auch dafür ein Opfer zu bringen. Nicht einfach nur hinzunehmen, dass das alles so wunderschön ist, sondern auch etwas zurückzugeben in dem Opfer, ohne Zahl und ohne zu berechnen. Wir wollen uns das nicht zu genau vorstellen, wie das so ist. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass es dem Salomo und dem Volk wichtig war, dass sie Gott mit allem, was sie haben, loben. Und dass sie das, was sie haben, nicht für wichtiger halten, als das, was Gott für sie ist. Und so gibt er seinen Reichtum für den Tempel und gibt seinen Reichtum für Gott. Und damit auch für das Volk, das in diesen Tempel kommt, um Gott anzubeten. Die Kantate, obwohl sie für den Geburtstag ursprünglich geschrieben war, lässt die Not nicht aus dem Blick. Das kam schon in der Eingangsarie vor, die Not und das persönliche Opfer, das man in seinem Leben darbringt, freiwillig oder eher unfreiwillig, wenn es da heißt, dass er uns in Kreuz und Not alle Zeit hat beigestanden, dann ist es eben die Gewissheit, dass auch da, wo wir in Not sind, Gott doch bei uns ist, dass er die Not kennt, wie wir es von Christus hören, der eben nach Jerusalem geht, um sich kreuzigen zu lassen, um zu leiden, der die Not nicht einfach übersieht und ein Gott nur der Herrlichkeit und der Herrlichen und Schönen wäre, sondern einer, der eben in Kreuz und Not uns alle Zeit beisteht. Salomo weckt Zuversicht mit seinem Tempel und mit diesem gewaltigen Gottesdienst, mit dem er den Tempel einweiht. Er macht mit diesem neuen Tempel seinem Volk Mut. Seit der Zeit des Mose war es ein Zelt gewesen, die sogenannte Stiftshütte, die man in der Wüste gebaut hatte, die man dann eben auch wieder zusammenfalten und mitnehmen konnte, wie die Beduinenzelte auch, und die man eben als Tempel verwendet hat. Und dann hat man sie in Gibeon aufgebaut und David hat noch ein Zelt in Jerusalem aufgebaut. Wir hören in der Davidsstadt, die Zion genannt wird. Dort hatte er die Bundeslade in dieses zweite Zelt bringen lassen, damit die Bundeslade auch in Jerusalem ist, wo er nun seine Residenz hatte. Aber man kann natürlich fragen, wieso soll denn jetzt ein Haus gebaut werden, wenn man über Jahrzehnte und Jahrhunderte dieses Zelt dabei gehabt hat? War das nicht gut genug? War das denn falsch, dieses Zelt da zu haben? Und muss man jetzt ein Haus bauen, nachdem dem David, dem Vater Salomos, eigentlich untersagt worden war, ein Tempelhaus zu bauen? Ist diese Veränderung gut oder bricht man nicht mit der bisherigen Tradition und macht damit alles kaputt, was bisher war? Und die Erinnerung an die Wüstenwanderung, die doch durch das Zelt repräsentiert war? Salomo macht trotzdem etwas Neues. Und er feiert dieses Neue. Man hört keine Trauer über das alte Zelt. Man nimmt es einfach mit und legt es in den Tempel mit hinein und legt vieles von dem, was war, mit in den Tempel hinein. Natürlich die Lade des Bundes des Herrn. Das ist und bleibt wichtig. Das war kein Fehler, sondern das ist es, worauf man sich beruft, dass Gott nun bei uns ist. Und deshalb gehört sie mitten in den Tempel hinein. Und die Geräte, die man im Tempel für die Opfer und den Gottesdienst brauchte, alles nehmen sie mit. Und natürlich die Menschen, die mitkommen von dem einen Zelt, wo sie bisher angebetet haben, zu dem Haus, wo sie nun anbeten werden. Auch die liturgischen Ämter, die Gottesdienstämter, die sie hatten, die nehmen sie mit, Priester, Leviten, Sänger und was immer es da an Ämtern gab. Aber dieser Gottesdienst wird eben angepasst an die Zeit des Königs. Die Zeiten haben sich verändert. Das Volk zieht nicht mehr durch die Wüste, sondern Salomo ist ein großer König geworden und führt sein Volk mit Frieden und mit Weisheit. Und entsprechend bauen sie ein Haus. Denn nun sind sie zu Hause angekommen und wollen, dass Gott bei ihnen zu Hause ist. So verändern sich Strukturen. Haben sich schon immer Strukturen verändert. Denn ein Haus und ein Zelt, das sind Strukturen. Und auch wir in unserer Kirche müssen Strukturen verändern, weil sich die Zeiten um uns herum verändern. Und so bauen wir anders, als wir bisher gebaut haben. Wir werden Regionalgemeinden bilden. In denen gibt es immer noch die Gemeinden, die wir jetzt haben, aber sie arbeiten enger zusammen. Und die, die dort Dienst tun, die arbeiten alle zusammen und nicht jeder für sich und nicht jede Gemeinde für sich. Auch eine gute Sache, dass wir in der Kirche wahrnehmen, dass wir füreinander da sind und dass wir miteinander Kirche sind. Und wie bei Salomo sind es die gleichen Leute, die Gemeinden, die mit eingeladen werden. Es sind dieselben Ämter, die wir weiterhin haben werden. Und es ist derselbe Gott. Es ist dasselbe Lob, das bleibt, dass wir miteinander singen, vielleicht ab und zu etwas kräftiger, weil wir aus vielen Gemeinden zusammenkommen und miteinander singen können, wie die 288 Sänger und 120 Trompeten, vielleicht nicht ganz so wie die, die heute singen und spielen, aber mit unseren Fähigkeiten eben doch singen, loben, beten, danken und hören auf das, was Gott ihm uns sagt. Denn alles muss Gott loben, in welcher Struktur auch immer und in welcher Struktur wir es unserer Welt anpassen. Und so bleibt Gott unser Gott und geht mit, auch durch alle Veränderungen hindurch. Und so bleibt auch der Tempel. Und in dem Tempel werden wir weiter Gott loben, wie es anschließend in dem Rezitativ dieser Kantate heißen wird. Wir beten zu dem Tempel an, da Gottes Ehre wohnet, da dessen Treu so täglich neu mit allem, mit lauter Segen lohnet. Wir preisen, was er an uns hat getan, muss gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen, so kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen. Also schlecht ist hier schlicht, das ist so, wie wir singen. Wir hören es wesentlich kunstvoller, weniger schlicht, wobei ein Rezitativ ist immer auch etwas Schlichtes. So beten wir im Tempel an. Wir nennen allerdings unsere Kirchen eigentlich nicht mehr Tempel, sondern wenn wir vom Tempel reden, dann denken wir an den Apostel Paulus, der gesagt hat, wir selbst mit unserem Leib, wir sind ein Tempel Gottes. Wir selbst mit unserem Leib sind hineingenommen. Es ist nicht nur eine rein geistige Angelegenheit, Gott zu loben, sondern das sind Geist und Leib miteinander, die Gott loben. Alles muss ihn loben. Gott wohnt und bleibt bei uns und in uns. Er ist treu, wie es dann auch in der Kantate heißt. Der Tempelbau ist nur eine äußere Struktur. Der innere Tempel, der bleibt. Das merkt man im Innersten, wo man die Lade hinstellt. Und so bleibt auch das Lob. Ich hatte es vorgelesen und dann fast korrigiert. Da heißt es, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Ich weiß nicht, warum man das hier so übersetzt hat, denn es sind genau dieselben Worte, die wir aus verschiedenen Psalmen kennen und auch aus unserer Liturgie und vielleicht von Tischgebeten, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Das kommt immer wieder und das kommt hier bei der Einweihung des Tempels. Denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist ein geradezu endloses Lob, das durch alle Veränderungen hindurch immer wieder erklingt und uns zeigt, der Herr ist bei uns und wir können ihm danken. Und das zeigt eben auch das Evangelium, das wir gehört haben vom Einzug in Jerusalem, wo Jesus die Jünger zum Schweigen bringen wollen, sagt, wenn diese schweigen, dann müssen die Steine schreien und sie werden singen, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Das ist unsere Zuversicht, dass wir einen Christus haben, der nicht endet, der nicht zum Schweigen gebracht wird und bei dem auch wir nicht zum Schweigen gebracht werden, sondern einstimmen in das Lob. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.